in so einer prächtigen Festversammlung, da kann man schnell übersehen, dass unter uns ganz viele frustrierte Leute sitzen. Fast der Normalzustand eines Christen. Ich dachte, ich arbeitete vergeblich. Krise in der Familie und der Ehe, Sorge um die Enkel und die Kinder. Und man sieht nichts. Das ist ja unser Problem in den westlichen Ländern. Rundum sorglos versichert im Komfort, dass wir auch die geistlichen Ergebnisse alle abgepackt vorweisen können. Sagen, toll, wie alles bei uns läuft. Und unsere Entwicklungshelfer, wenn sie rausgehen, Missionsmitarbeiter, im Nu sind sie von diesem Frust eingeholt. Nicht bloß, weil alles so wahnsinnig schwierig ist. Die Bohnensuppe und das Trichinenfleisch. Und weil die Milch, die sie trinken, voller TB, Tuberkulose, Bazillen ist, weil es überall der Dreck hat und die Elektrizität ausfällt, weil man selber sich mau fühlt, krank. So was so schlimm ist, dass es mit den Christen so schlimm ist, bei ihnen doch auch an ihrem Ort. Sie ärgern sich doch. Jeder würde am liebsten eine neue Gemeinde gründen, wo wir mit uns selber allein sind, und das ist immer eine schlechteste Gesellschaft. Und das ist draußen so furchtbar, die Frustration an den Mitarbeitern. Ein Arzt hat mir es mal vor vielen Jahren gesagt, jeder Christ meint, ich sei nur da, weil ich mit ihnen Geld verdienen will in Tansania. Und dann ist die Vetternwirtschaft und dann ist Korruption da und Untreue. Und überall funktioniert nichts. Wer gegen den Frust ankämpfen will, draußen oder daheim, der muss ein Gigant sein. Oder er muss einen ganz mächtigen Verbündeten haben. Jesus Christus. Der Dienst draußen in der Welt und auch in unserer satten Wohlstandsgesellschaft, der Dienst für unseren Herrn, schlichtweg unmöglich. Wie soll ich denn einen zum Glauben führen können? Wie will ich denn Gemeinde bauen, wenn ich der auferstandene Jesus am Himmelfahrtstag gesagt hätte, uns dir zugesprochen hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Mir, sagt Jesus, gehört alles, die Kraft und die Gewalt. Darum geht hin. Und das hat Verheißung. Paulus als der erste Missionar ging durch wahnsinnige Krisen. Nicht bloß in seiner Haftzeit. Einmal schreibt er, ich war am Leben verzagt. Herr, ich kann nicht mehr. Ich gebe auf. Es hat keinen Wert. Ich sende andere, aber nicht mich. Und er hat im Römerbrief hinten geschrieben, dieses Wort, das ich über diese Predigt stellen will. Was in der Bibel geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und Trost der Schrift Hoffnung haben. Hoffnung, weil die Bibel uns das zeigt. Über 2000 Mal steht in der Bibel, und nun spricht der Herr. Der, der alle Macht und alle Gewalt hat, und das musst du wissen in deinen Frustrationen, in deinen Krisen, das hat Gott zugelassen, damit du wieder hörst. Höre, was der Herr sagt. Es gibt einen lebendigen Gott. Dieser lebendige Gott offenbart sich in der Bibel. Und er meint, was er sagt. Und erfüllt alle seine Zusagen. Da kannst du dich absolut drauf verlassen. Die Bibel ist das größte Hoffnungsbuch deines Lebens. Du wirst dauernd überwältigt werden durch eine lebendige Hoffnung. Was Jesus noch machen will in deinen Krisen, in deinen Frustrationen, das ist wunderbar. Deshalb mein erster Punkt, ein bisschen gliedern, damit man es wieder nach Hause nehmen kann. Bei Jesus gibt es keine Hoffnungslosigkeit mehr. Obwohl Pleiten, Pech und Pannen der Normalzustand sind. habe vorher mit einer Mutter gesprochen, hier, die verzweifelt ist, wie ihre Kinder den Weg der Hölle gehen. Und sie sind machtlos. Leiden, Pech und Pannen, alles falsch gemacht. Paulus sagt, wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um, weil das Wort Gottes in diesen dunklen Stunden, die Bibel, die Gegenwart unseres Herrn Jesus machtvoll in die Leere unseres Herzens hineinspricht. Und du darfst wissen, du bist in der starken Hand von Jesus geborgen. Einer der ersten Missionare auf der Insel Sumatra, die allerersten wurden totgeschlagen von den Dayaks, den Kopfjägern, aber dann war es der deutsche Missionar von Nordstrand, die Schmoor, der gesagt hat, du musst mit Gott rechnen wie mit Zahlen. Und so hat er es gemacht. In einer ausweglosen Lage. Woher weiß ich das? Aus der Bibel weiß ich es. Da hat Gott sich gebunden an sein Wort. Und ich darf mich auf dieses Wort verlassen und mein Glaube, der ankert und hat die Felsenkette geworfen in das Wort Gottes. Als wir ja irgendwo in dieses Abenteuer christliche Fachkräfte hineingeworfen wurde, war ja Helmut Kohl, der die Idee hatte. Und sein Entwicklungsminister Warnke. Und ich hatte ja keine Ahnung von dem ganzen Geschäft. Ich war ja Gemeindepfarrer. Bin ich nach Bonn gefahren und da sagte einer der Ministraldirektoren, es kann nicht funktionieren, es geht nicht. Bin damals die Rheinstrecke runtergefahren und sagte, lieber Herr, hol alle anderen, aber lass mich raus. Ich möchte meine Gemeinde betreuen. Habe gerade meine Mappe ausgepackt, dann ruft sie in Bonn an. Der gleiche Mann sagt, können Sie morgen noch mal nach Bonn kommen? Sag, ich war doch gerade. Ach, ich hätte doch einen Weg, wie es funktionieren kann. Wissen Sie, das war der Herr. Von uns dachte keiner an diese Unternehmung. Und damals haben manche in der Politik, es gab eine Fragestunde im Bundestag, haben Anstoß genommen an unseren Grundsätzen. Es waren auch manche Kirchenfunktionäre, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht politisch aktiv sein. Sie wissen, dass in der Kirche dauernd politisiert wird. Wenn unsere Mitarbeiter draußen sind, sollen das die Einheimischen machen, die Politik. Unsere Leute sollen keine Politik machen. Und das Zweite, was Anstoß erregt hat, war, wir suchen demütige Leute. Da ist mir erst aufgegangen. Demut ist bei den meisten Menschen unserer Welt eine Hundetugend. Fifi, komm her. Heinrich Heine hat das ja schon gesagt. Aber unser Herr ist sanftmütig und demütig. Wenn unsere Leute draußen sind, kommen sie nicht als die allerwissenden Oberlehrer her. Demütige Leute, aber die nur einen Wunsch haben, so lebe nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Jesus, wenn du nur in meinem Leben zum Ziel kommst, in den Frustrationen, die wir dauernd erleben, in den Spannungen, in den Schwierigkeiten der verschiedenen Stämme in Afrika und was da alles kommen mag, der Konfession, was es da gibt, ist der allergrößte Satz. Nicht mehr ich, sondern Christus. Das ist keine Selbstverstümmelung, sondern Selbstverleugnung, die Jesus als die Grundvoraussetzung genannt hat, wenn mir jemand nachfolgen will, der verleugnet sich selbst. Es geht nicht um mich, sondern wenn nur Jesus zum Zuge kommt mit mir. Und das ist für uns eine ganz herrliche Botschaft, die wir daheim sind. Weil es für uns genauso wichtig ist in deinem Leben, Herr Jesus, das musst du machen mit meinen Kindern. Und bei uns in der Gemeinde, das musst du machen. Ich weiß auch nicht mehr weiter. Aber ich stelle mich dir zur Verfügung, so lebe nur nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn nur Jesus etwas macht aus uns zu seinem Lob, wir setzen unser Vertrauen, auch nochmal Originalton Paulus, wir setzen unser Vertrauen nicht mehr auf uns selbst, obwohl das doch ein genialer Theologe war. Es war ein Mann mit einer großen Energie. Wir setzen unser Vertrauen nicht mehr auf uns selbst, sondern auf den Gott, der Tote erweckt. Und der kann auch in ausweglosen Lagen sein Heil schaffen. Und darum gibt es keine Hoffnungslosigkeit mehr. Damit wir durch die Schrift, durch das Bibelwort, Geduld haben, warten und den Trost des Wortes Gottes Hoffnung haben. Jetzt das Zweite. Es gibt keine Hoffnungslosigkeit mehr. Das Zweite, du kannst seinem Wort absolut vertrauen. Sagt der Herr, es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Heer oder Kraft, das sind meine Gaben, mein Können, mein Fachwissen. Da ist er, nein, darum geht es nicht. Das ist immer so, wie damals am ersten Himmelfahrtstag, wo die 11 Männer dastanden, ein lächerlich, kümmerlicher, armseliger Haufen. So ist in der Christenheit immer. Und etliche von denen zweifelten noch. Es war gar keine stabile Mannschaft. Aber der Herr hat sie gesandt. Ihr sollt ein Segen sein. Ich will euch segnen und ihr sollt ein Segen sein. Und so hat es der Herr gemacht. Das ist sein Geheimnis mit seinen Leuten. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Nicht durch euren Geist und nicht durch Menschenklugheit, sondern das geheime Wirken des Geistes Gottes. Wissen Sie, wo Sie den Geist Gottes fassen? Immer nur in seinem Wort. Weil das inspiriert ist, vom Geist Gottes getrieben, darum ist es wirksam. Seine Worte sind Geist und Leben, die stellen Sie wieder auf die Füße, auf den Boden. Einer unserer zuerst Ausgesandten war Paul, ein Landwirtschaftsexperte aus Stuttgart-Uhlbach, im herrlichen Weingärtnerdorf. Und er ist an einen Platz gegangen bei Brot für die Welt, sagten sie, wie können Sie das überhaupt verantworten? Sie schicken die Leute an ganz furchtbar schwere Orte, würden wir nie hingehen. Ich sage, verantworten können wir sie, das muss der Herr Jesus verantworten. Zu den Gutschis im Südwesten Äthiopiens, da ist nie ein Regierungsbeamter von Addis Abeba hingegangen, weil die jeden Frauen oder Männer grässlich verstümmelt haben und ein junger Mann durfte erst heiraten, wenn er vorher einen anderen Mann totgeschlagen hat. Das ist die Sitte der Gutschis. Und das ist eine wunderbare Arbeit entstanden durch die Deutsche Missionsgemeinschaft und der Missionar wollte einen Landwirtschaftsexperten für die Aufforschungsarbeiten. Und der Paul aus Uhlbach sagt, ich gehe hin, toll. Nicht im Vertrauen auf die eigene Kraft, sondern auf den Herrn. Und wir wussten, er wollte dann heiraten. Er sagt, ich baue eine Hütte. Wenn meine Claudia kommt, dann wird es wunderbar. Uns hat er begeistert erzählt, wie er zum Hochzeitmachen herkam, wie das alles schön war. Und am Tag vor der Hochzeit kommt der Anruf. Die ganze Hütte ist leer geplündert. Ja, wissen Sie, das sind Kämpfer, diese Nomaden im Südwesten Äthiopien. Da hat jeder seine Kalaschnikow rumhängen und die scheuen nichts. Es war die schrecklichste Hochzeit, die ich je erlebt habe. Wir konnten es doch dem glücklichen Paar nicht sagen. Ist alles weg. Wir fühlten uns auch so als Schufte, wenn wir geschwiegen haben. Und dann sind sie ausgereist und in den Flitterwochen in die Hütte gekommen und alles war weg. Und dann schrieb Paul, ganz merkwürdig, am nächsten Morgen kam der erste Gucci und brachte das Küchengerät mit und der nächste brachte Weißzeug mit und zum Schluss kam der Foto und nichts war beschädigt. Gott hat die Herzen von den wildesten Nomadenstämmen verändert durch die Predigt des Evangeliums. Das kann nur Jesus durch sein Wort. Und das ist so wunderbar, das größte aller Wunder. Das ging gerade weiter, als sie mit den Aufforstungsarbeiten begonnen haben. Es sind 3000 Meter hohe Berge, wo die oben aufforsten müssen, Baumschulen gemacht. Und Paul hat einfach mit den Leuten zuerst Bibelarbeit gemacht. Dann hat er gesagt, jetzt fangen wir an und jetzt gehen wir auf die Berge und machen das. Und als in der marxistischen Militärregierung von Addis Abeba bekannt wurde, die Gutschis haben ohne einen Pfennig Bezahlung unzählige Wälder gepflanzt auf den Höhen. Ich sage, das gibt's nicht. Sie sind mit dem Hubschrauber angeflogen. Das gibt's in Afrika nicht. Da macht man nichts umsonst. Und der Herr hat das bewegt und hat das fertiggebracht, die Herzen der Menschen zu verändern. Und das muss man wissen. Sind wir schwach, der Herr hat Stärke. Sind wir arm, der Herr ist reich. Wer ist unserem König gleich? In Afrika, wenn man da mit dem Auto losfährt, da lässt man nicht den Anlasser gleich los, das ist auch nicht die Vorglühung für den Diesel. da betet man. Herr Jesus, jetzt musst du mit. Toll, wenn die Piloten in den kleinen Maschinen sich nochmal abmelden, meist bei der Ehefrau daheim, da gibt es ja sonst keine Luftüberwachung, ready for take off, mit der kleinen Cessna. Und dann nimmt er den Helm nochmal runter und sagt, Jesus, wir sind in deiner Hand, deine Sache, nicht unsere. Alles muss uns zum Besten dienen, danke, Amen. Und nimmt den Helm los und dann geht der Propeller los. Ich will nichts tun ohne ihn. Anders kann man nicht wirken in Afrika, Asien und in unserer Heimat. In der Hebräerbrief heißt es, der Glaube ist ein Überwältigtwerden von der unsichtbaren Wirklichkeit. Ein Festhalten der Dinge, die man nicht sieht. Ein Überwältigtwerden von der unsichtbaren Wirklichkeit. Auch bei diesen ersten Leuten haben wir welche ausgeschickt nach Philippinen. Da war ein riesiges Flüchtlingslager, der Boat People. Vielleicht erinnern Sie sich noch. Laoten-Vietnamesen, die mit so Nussschalen geflohen waren, dann aufgefischt wurden, Kap Anamuren, wie die hießen. Und die wurden in einem zentralen Flüchtlingslager abgeliefert. 30.000 wurden jedes Jahr dort durchgeschleust. Und unsere Krankenschwestern, Hebammen, die dort waren, die sind schier verzweifelt. Sagt, das sind alles seelisch kaputte Leute, die waren im Gefängnis, die wurden missbraucht. Das kann man überhaupt nicht sagen, das Elend. 16.000 war die Mindestbesatzung im Flüchtlingslager. Da schrieb eine unserer Mitarbeiterinnen, eine Hebamme, ich bin für diesen Dienst schlecht gerüstet. Oft bin ich traurig über meine eigene Schwäche und Kraftlosigkeit. Viel wollte ich tun, aber kann doch nur wenig bei diesen Menschen erreichen. Da bleibt mein einziger Trost, dass Jesus mich hält und nicht loslässt. Das ist der Geist von CFI. Und dann haben die noch in ihrer Freizeit sich dann Negritos angenommen. Das sind die schwarzen Ureinwohner der Philippinen. Und haben gemerkt, die sind ja viel schlechter versorgt als die im in diesem Camp, Flüchtlingscamp. Und haben dann bei ihren Freunden über einen Brief Geld erbeten für einen Büffel, damit Reisfeld angelegt werden kann, die nicht mehr Hunger mischen. Und dann waren sie fertig, ganz glücklich, geschafft, bis zum Umfallen. Und wissen Sie, was dann kam? Dann brach der Pinatubo aus. So geht es in unserer Welt. Und alles war mit so einer hohen Staubschicht zugedeckt. Alles, was gepflanzt war, warum sonst? Aber Monate später haben sie entdecken müssen, dass es der beste Dung war, der auf diesem Reisfeld gewachsen ist. Noch nie ist der Reis so gewachsen, wie durch die Vulkanasche des Pinatubo. So wirkt der Herr. Wir meinen, es ist alles aus. Und er macht das ganz anders, viel wunderbarer. Und das dürfen wir in der Heimat von den Missionaren lernen, dem Herrn zu vertrauen. Und wir sind nicht die Macher, auch nicht die Macher eines Gemeindewachstums. Und wir verbreiten nicht die Ehre unseres Herrn, sondern der Herr trägt uns. Und unter seinem Kreuz werden wir gerechtfertigt mit unserer Schwäche. Und der Herr macht uns groß, unverdient. Wir können gar nichts tun. Die ganze Entstehungsgeschichte von CFU, da hat niemand was tun können. Da hat niemand dran gedacht, so etwas zu gründen. Aber das hat der Herr getan. Und wir können nur dankbar sein und sagen, was damals geschehen ist. Es ging ja damals eine Empörung durch die ganze Bundesrepublik. Hauptsächlich in vielen Landeskirchen, bis nach Schleswig-Holstein, standen große Artikel. Die EKD spaltet sich, weil es Parallelstrukturen gibt. Quatsch. Der Landesbischof Hans von Kehler hat uns die Treue gehalten. Ich danke es der württembergischen Kirchenleitung. Die haben immer gesagt, es ist von uns, mit uns abgesprochen, das ist ein guter Weg. Und wir haben den Segen des Herrn empfangen. Ganz herzlichen Dank für alle Fürbitten. Noch ein letztes. Der Herr erfüllt alle seine Verheißungen. In der Entwicklungspolitik gibt es unzählige Frustrierungen, auch bei den Nichtchristen. Fast jede Organisation ist frustriert, ob das Ärzte ohne Grenzen sind oder das Rote Kreuz oder ob es der staatliche Gesundheitsdienst ist. Die Konzepte, was sie auch sein mögen, der Sozialisten, der Kommunisten, der Anthroposophen, der Nationalisten, der Naturreligionen oder der Wirtschaftsführer, der Militärregierung, alle, die alles forschen, alle wollen immer nur das Beste und es kommt nichts raus. Das Elend wird immer größer. Das ist ja die Not der dritten Welt. Und darum war es uns von Anfang an wichtig, dass unsere Missionare hinausgehen und das Wort Gottes auch verkündigen. Ulrich hat es vorhin gesagt, es muss doch neutral sein. Aber es war so schön, beim Herrn Minister Warnken sagt, Sie sind ja auch ein Christ und Sie werden auch in Ihrem Ministerium Ihren Dienst treu tun, neutral, aber Sie werden nie zurückhalten, dass Sie von Jesus reden, wo von ihm geredet werden muss und von seinem Wort. Es ist ein ganz schlimmer Unfug in der evangelischen Christenheit, dass man das Wort missionarisch so falsch deutet. Missionarisch, die machen irgendwas mit Zwang. In den letzten 300 Jahren, in der ganzen großen Missionsbewegung des Pietismus, einschließlich der evangelikalen Bewegung, hat es noch nie einen Zwang gegeben. Welchen soll es denn geben? Sie haben ja gar keinen Zwang. Dass das gerade die Kirchenorganisationen sagen, die aus lauter Rechtsabteilungen bestehen und drohen und überall fordern und was weiß ich, da ist immer Machtdenken dabei. Die Mission ist die harmloseste Bewegung, aber die Jesusgemeinde. Sie hat nur das tapfere und mutige Zeugnis von Jesus, nur im Wort, schlicht. So wie Sie hier einen ansprechen können, ihm von Jesus sagen. Mehr haben Sie ja nicht. Sie können ihn ja nicht verhauen und sagen, wenn du nicht glaubst, dann haue ich dir den Kopf ab. Es geht nirgendwo in der Mission. Hat es auch noch nie gegeben, außer in der Kirchenmission des Mittelalters. Aber nie in der Mission. War immer nur das Zeugnis des Wortes und das Wort kommt nicht leer zurück. Ihr werdet erfahren, dass ich der Herr bin, an dem nicht zu Schanden werden, die auf mich harren. Und das ist so wunderbar, dass das erlebt wird in dieser Arbeit draußen. Es kann alles überhaupt nur durch die Liebe funktionieren. Und dann merken wir auf einmal, ich habe die Liebe gar nicht. Wer von euch hat denn diese Liebe, in diesen Frustrationen geduldig zu warten und dem Herrn zu vertrauen? Aber ohne Liebe geht's nichts. Der Zorn, die Gewalt richtet nur Zorn an, das wissen wir. Und das nützt nichts. Und das ist so wunderbar, dass wir das lernen. Vorhin war Jan der Nähre dran gehören. Er war Dekan der christlichen Universität von Ambon. 10.000 Studenten. Als die Todeskommandos alles zerstört haben. Heute stehen nur Ruinen da. Und er hat sein Leben gerettet und sein Sohn ist auf diesem Flüchtlingsschiff erschlagen worden mit einer Machete. Und was in Nordnigeria passiert, wo diese Kirchenführer uns gebeten haben, betet für uns, dass wir lieben können. Die Jesusliebe ist die einzige Macht, die CFIler haben und die Sie als Christ haben. Nur lieben. Auch bei Ihren missratenen Kindern und Enkeln. Auch in ihren schwierigen Berufsfällen. Nur Liebe. Die Jesusliebe muss uns treiben und muss uns erfüllen. Ich weiß noch, im Libanon, wo dort im Todesstreifen mittendrin ein Haus war, einst die große Schule war, da waren die Wände war hingespräht. Ich kann seitdem die Spraydosen nicht mehr sehen. Mir macht es Spaß zu töten, auf Englisch. Und da waren die Christen mittendrin. Und haben versucht, Versöhnung zu stiften im Libanon. Und wie das überall war in Mosambik, da sitzt der Klaus Leikauf. Mensch, was hat der auf sich genommen? Ein Kinderarzt mit 55 Jahren verkauft seine Praxis in Ostdeutschland, als die Grenzen aufgehen. Jeder dachte nur an sein Wort. Er hat Englisch gelernt und dann noch Portugiesisch. Und dann hinaus nach Mosambik. Und da war noch Bürgerkrieg. Aber wenn der Herr ruft, dann gehen wir. Und so war es in Angola, unsere Margrethe Rode ein Jahr lang verschollen war und niemand mehr wusste, ob sie noch lebt. Und immer haben die Christen für ihre Feinde gebetet. Sie wussten, es ist nicht wichtig, wie wir durchkommen, sondern ob der Herr durchkommt. Und das ist herrlich, dass der Herr in diesen Tagen sein Reich baut. Wir haben heute ein Erlebnis, dass überall in der Welt, in China, Stefan Müller hat es ja gerade erzählt, das gibt's doch nicht. 130 Millionen Jesusgläubige Juden. Herr, tu das doch auch in unserem Land durch dein Wort. Gebrauche uns dazu. Und in Laos und in Kambodscha und in Kuba und in Usbekistan und in Somalia und in Algerien. Da war neulich der Yusuf da, der die Bibelschule betreibt, den wir seit Jahren unterstützen. Erzählt uns, zehntausende Berber im muslimischen Algerien haben Jesus angenommen. Das ist der Dienst, das ist das Allergrößte. Und das haben wir immer gesagt, natürlich wollen wir praktisch helfen, aber das Allerwichtigste ist, dass Menschen Jesus finden, weil niemand satt macht, Erfüllung gibt. Es gibt kein anderes Heil, wo Menschen selig werden können, allein durch den Namen Jesus. Und das ist so wunderbar, dass der Herr das erlaubt hat und möglich gemacht hat. Und das soll weiter so geschehen. Und da will der Herr Sie zubereiten, dass er Sie zu einem Werkzeug seiner Liebe macht. Mit einem Zeugnis dessen, was Sie mit Jesus erlebt haben. Und deshalb ist meine dringende Bitte, tu nie etwas ohne Jesus, aber alles mit ihm. Wir schließen mit dem Gebetsvers, O Jesus, dass dein Name bliebe im Grunde tief gedrücket ein. Ich möchte eine reine Jesusliebe in Herz und Sinn geprägt sein. Im Wort, im Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Amen.